Pfingsten, Heiliger Geist. Wir haben gestern Abend noch beachten dürfen, als alle Jünger sich geärgert haben über die Worte Jesu, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, viermal wiederholt er sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Und die Jünger murrten und ärgerten sich ab diesen Worten. Ja. Habe ich mich auch mal dabei entdeckt. Ja. Ein Theologe hat mal geschrieben, mit dieser Schlachthaustheorie habe ich nichts zu tun. Und das war aber dann deutlich ausgesprochen. Wie gut, was wir gestern Abend hören durften. Nicht? Dann sagt Jesus, ärgert euch dieses, wenn ich so rede? Ärgert euch das? Also merken wir, er ist seiner Sache nicht nur wunderbar sicher, sondern in der Überlegenheit des Heiligen Geistes hat er köstlichste, allerheiligste, wunderbarste Dinge Gottes, um es den Zugriffen von Unberufenen zu verbergen, nicht nur zu verbergen, sondern direkt als Steine des Anstoßes und Felsen des Ärgernisses vor ihre Füße zu setzen, in Fleisch und Blut gehüllt. Hat Jesus Christus in Menschengestalt auch Fleisch und Blut an sich getragen wie wir? Bitte ganz genau wie wir. Wohnte aber in jener Fleisch und Blut und Gebeingestalt Jesu, wohnte da etwas ganz Wunderbares, Allerheiligstes drin. Jawohl. Die Fülle Gottes und des Heiligen Geistes. Aha. Da sehen wir an seiner Person, dass Gott und der Heilige Geist mit Vorliebe die allerheiligsten, wunderbarsten Herrlichkeiten Gottes selbst in eine äußere Fleisch- und Blutgestalt verbergen. Aha. Lesen wir im Hohenlied auch etwas von Fleisch und Blut und körperlicher Schönheit und weiß was alles? Aha. Jawohl. Und jetzt kommt die lösende Antwort und Aussage Jesu an die erschütterten Jünger. Ärgert euch dies? Ist gar nicht nötig. Denn auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Aha. Und fährt prompt weiter, das Fleisch nützt nichts. Entschuldigt, und das Blut selber auch nicht. Entschuldigt, muss ich sagen. Ja. Aber, zum Trost, wenn wir als Säugling in Christo, Kindlein in Christo, einfach jetzt glauben, das habe ich jahrzehntelang gemacht, ne? Abendmahl, Feier des Brotbrechens, sein Blut, der Kelch, das ist mein Blut, ich trinke das Blut Jesu Christi. Das Brot ist mein Leib, mein Fleisch, jetzt esse ich den Leib Jesu. Ist das falsch? Nein, was geschieht jetzt? Wenn ich buchstäblich allem glaube, was geschrieben steht. Ja. Ich habe es ja gerade aufgeschlagen. Was geschieht dann, wenn wir, ich habe mich mal geärgert wie die Jünger, mit diesen Worten Jesu, mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Und als Jesus den Jüngern sagte, ärgert euch das, dann war ich gerechtfertigt, nicht? Wenn die 12 sich geärgert haben, wer bin ich dann? Nicht? Dann darf ich mich auch ein bisschen ärgern. Und der Jesus hat Verständnis. Also, wenn wir die geistlichen Dinge noch nicht verstehen, nehmen das so, einfach im Glaubensgehorsam, mal nach Buchstabenweise. Dann haben wir ausgerechnet den Heiligen Geist, der was macht? Mit unser, ja, nur lesen. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an,
ist immer Schwachheit im Verständnis. Ne? Denn wir wissen nicht, was wir bitten, wie es gebührt sollen. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern, können wir uns da also gar nicht vorstellen, aber jetzt glauben, dass es so ist, der aber die Herzen erforscht, nämlich dieser Geist, weiß, was der Sinn des Geistes ist, wie wir es meinen. Nicht? Wenn ich jetzt den Kelch trinke und trinke im Glauben, das tut Jesus. Was macht dann der Heilige Geist? Der transformiert das sofort in Geist und Leben. Nicht? Sein Blut, das ist seine Seele. Seine Seele steht durch das ganze Gesetz. Christus hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod als Lösegeist. Das ist geistlicherweise sein Blut. Und sein Fleisch, das ist seine Gottgestalt. Die Summe der Fleischorgane ergeben die Gestalt. Er war in der Gleichgestalt Gottes, hielt ihn nicht wie einen Raub für sich fest, sondern war bereit, sich völlig zu entkleiden zu lassen, die Gottgestalt Gottes, damit alle Geschöpfe einer verlorenen Schöpfung jeder ein Stück von dieser Gleichgestalt Gottes im Glauben nehmen können, um eines Tages in die gleiche Herrlichkeit des Leibes seiner Herrlichkeit verwandelt zu sein. So. Und jetzt zum Hohen Lied. Auch hier ist jeder Buchstabe für uns Geist und Leben. Dann haben wir beachtet, um hier die göttliche Deutung finden zu können, die göttliche Lösung sehen zu können, gibt es keinen anderen Weg, als allem zu glauben, was die übrige Schrift unseres Gotteswortes zu den einzelnen Ausdrücken, die wir hier finden, erklärend sagt. Nicht, was wir meinen, könnte das sein oder so und so und so. Nein, wir fragen die Schrift, nur die Schrift. Einführend, obwohl schon zwei Kassetten bestehen, freue ich mich, dass wir in diesen Tagen die ganze Konferenz mit diesem Büchlein uns, das Büchlein uns, sich mit uns beschäftigt. Ne? In diesem Frieden und in dieser Weise da hineinschauen dürfen und eben nun im Gegensatz zu früher eine Aufnahme geschieht auf Kassette, die dann in der Wiedergabe, Gott möge es weiter schenken, eben deutlich und sauber ist. Das bisherige Material ist leider vor 20 Jahren eben noch nicht in dieser Weise möglich gewesen. So. Wir lesen oder hören vom sogenannten Hohen Lied von Salomo. Der hebräische Text oder die hebräische Überschrift lautet Lied der Lieder. Das Lied der Lieder. Der König der Könige, da wissen wir, was gemeint ist. Der Herr der Herren auch. Lied der Lieder heißt also, vor uns liegt das alle anderen Lieder, die Gott kennt in seinem Wort, das Überragende aller Lieder. So ist es. Das Überragende. Wenn wir den Ausdruck hören, das hohe Lied der Liebe, was schwebt uns dann vor den Augen? Was für ein Bibeltext. Bitte? 1. Korinther 13. Dort steht aber nichts von einem hohen Lied. Aber ist es doch gleichwohl ein Lied der Liebe? Ein überragendes Lied der Liebe. 1. Korinther 13, jawohl. Wie stellt sich Paulus eines Tages vor, So habe ich als weiser Architekton im Griechischen, nicht Baumeister, Architekt, Paulus, so habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt, nicht? Und einen anderen Grund kann niemand legen. Ja. Er stellt sich also als Architekt und Baumeister vor, Paulus. Hat Paulus wirklich von Gott eine überragende Weisheit geschenkt bekommen? Er, der schreiben kann, Christus ist uns gemacht, erstens zur Weisheit. Warum erstens zur Weisheit? Weil wir uns vorerst völlig fehlen. Da wir aber von Haus aus geschult sind, dass wir gar nicht so dumm sind, sondern schon ziemlich weise sind, nicht? Stellt es uns immer weniger einmal um Weisheit zu bitten, nicht? Wenn wir so überzeugt sind, nicht? Was wir für Kerle sind in Sachen Weisheit. Nicht? Aber wer merkt, dass ihm göttliche Weisheit mangelt, der bitte und sie wird ihm gegeben werden. Sehr einfach. Ich habe das gemacht. Schon als Bub, ich hatte die Gnade, in Schaffhausen im Waisenhaus erzogen zu werden, war das eine Gnade. Ne? Waiseneltern zu haben damals, die übertrafen an Elternschaft und Freundlichkeit und Güte und Liebe tausende von wirklichen Elternpaaren. Wir hatten eine Morgenandacht, eine Abendandacht. Man ging, Mädchen und Buben, morgens an den Hauseltern vorbei, die Hand, guten Tag, ja, gute Nacht, abends. Wir haben Spiele gemacht, haben ein Gärtchen gehabt und. Ja. Hinterher habe ich gestaunt, wie wir es gut hatten. Vor allem aber hat Gott bei mir schon in meiner Jugend Wort Gottes in mein Herz gesät. Nicht? Und da hat mir als Bub einmal ein Wort eingeleuchtet. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Das zweite hat mir eingeleuchtet als Bub. Ich wollte gern weise werden. Aber die erste Hälfte, die hat mich unter den Tisch fallen lassen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dann hat Gott mit 20 Jahren dafür gesorgt, dass er, indem er mir einen Nervenschock zugeteilt hat, dass ich vom Augenblick dieses Schockes an ein, jetzt weiß ich nicht mal, wie man den Fall sagt, ein Psychopath von Format war. Als ich zum Arzt ging, sagte der, ja, Herr Mohl, Sie müssen einfach ruhig sein. Da habe ich Bescheid gewusst, bin nach Hause, zittern wie ein Espenlaub, unter die Decke gekrochen im Bett und wusste noch nichts, persönlich von Christus, nicht? Unter der Decke, in mich hineingeschrien, einfach, jetzt wusste ich, also Menschen können wir nicht mehr helfen. Nicht? Schrie ich in mich hinein, einfach wie ein Dreiohrenmann, Jesus, 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 Jesus. Und was geschieht? Von einem Augenblick zum anderen war ich die Ruhe selbst. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Stimmt's? Ah. Wie viele Psychoanalytiker habe ich benötigt? Nur einen, der heißt Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, das kennen wir alle. Aber was jetzt noch kommt? Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. So. Also. Aber warum bin ich bei Paulus gelandet, dem Architekten? Baumeister. Weise. Warum? War Salomo auch ein Baumeister? War er auch weise? Nein, weiser als alle Menschen vor ihm und weiser als alle Menschen nach ihm. So lesen wir geschrieben. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. So. Das war Salomo. Also wir haben die eigenartige Tatsache vor uns. Paulus, der weise Baumeister im Neuen Testament, und Salomo, der weise Baumeister im Alten Testament, beide singen was für ein Lied? Überragendes Lied. Das hohe Lied der Liebe. Ich freue mich, Architekt sein zu dürfen. Ja. Ja, eine Chance. Also. Und nun ein Überblick zuerst, nachdem wir wissen und festhalten, Schattenriss des Leibes des Christus, Punkt für Punkt, Wort für Wort. Und auch hier sind alle Worte Gottes. Richtig gelesen, Geist und Leben. Göttliche Herrlichkeit, göttliche Prägung. So. Dieses Lied der Lieder von Salomo bedarf zum geistlichen Verständnis als Schlüssel zum Verständnis die Kenntnis der ganzen übrigen Schrift. Die ganze übrige Schrift allein erklärt, auch für dieses Büchlein, Wort für Wort. Was bleibt dann an eigener Weisheit übrig? Ja, da ist sowieso keine vorhanden, vor Gott. Es ist der Schlüssel zum Verständnis der ganzen übrigen Schrift, umgekehrt wieder. Dieses Büchlein Lied der Lieder von Salomo ist ein buntfarbiges, großes Gleichnis, das sich aus vielen kleinen Gleichnissen zusammensetzt und vorerst so unverständlich sind, wie die Gleichnisse Jesu als solche. Vorerst genauso unverständlich wie die Gleichnisse Jesu. Welche sind die Hauptfiguren in dieser Vorführung? Erstens Salomo. Was heißt Salomo auf Deutsch? Friedefürst, der Friedereiche. Wer ist der wirkliche Friedefürst? Jesus Christus. Aber Salomo ist nun einfach ein Schatten von Christus. Aber er ist ein Schatten. Bitte. Von welchem Volk war Salomo König? König Israel. Wer ist der wirkliche König Israel? Schon wieder Christus. War Salomo der Sohn Davids? Antwort: Jawohl. Ist da auch dunkle, sind da auch dunkle Schattenrisse vorhanden? Aha. Wer ist der wirkliche Sohn Davids? Schon wieder Christus. Salomo, der Friedefürst, Christus. Der König Israels, Christus. Und, was haben wir? Sohn David? Christus, der Sohn David. Wer ist der Weiseste von allen Menschen? Salomo? Nein, Christus. Was für einen Sondernamen bekam Salomo bei seiner Geburt? Stellen wir uns den Augenblick vor, nachdem der Erstgeborene von der Batseba nicht sterben musste. Da kam Nathan, nicht? Nathan. Der Mann bedeutet etwas für David. Nicht? Du bist der Mann. Du bist der Mann, David. Nicht? Ich habe gesündigt. So hat der Herr deine Sünde vergeben. So. Jetzt wird der zweite Sohn von der Batseba geboren. Liegt das Knäblein da und wer erscheint?
wieder der Prophet Nathan. Und es tat dem David wieder Bange ums Herz. Aha. Und siehe da, Nathan spricht, Jedidja soll sein Name sein. Nicht der muss auch sterben. Was heißt das auf Deutsch? Wo sind die Hebräer? Geliebter des Herrn, geliebter Gottes. Salomo, ein geliebter Gottes. Hat jemand etwas dagegen? Ich freue mich. Ein geliebter Gottes. Ja, wer ist denn wiederum der wirklich geliebte Gottes? Merken wir etwas. Ist Salomo durchgehend ein Schattenrichter auf Christus? Merken wir langsam. Jawohl. Jawohl. Und zwar genau dort, wo er uns gar nicht passt, mit Christus zu vergleichen, ist geistlicherweise das intimste, wunderbarste noch geoffenbart. Darin verborgen ist. Dinge, die alle der Offenbarung bedürfen. Der Geist der Offenbarung ist uns geschenkt. Paulus, dass euch Gott geben, den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung zur Erkenntnis, nicht von irgendetwas, sondern zur Erkenntnis seiner selbst, dass wir Einblicke tun dürfen bis ins Herz unseres Gottes hinein. Wenn wir in sein Bild verwandelt werden möchten, dann gilt das nicht nur ihn von außen anzusehen, sondern die Gedanken seines Herzens kennenzulernen. Und die Gedanken seines Herzens sind nämlich ganz anders als auch unsere frommen Gedanken. Vorerst. Ganz anders. Zu wem sagt denn Gott? Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken, sagt er das zu den Babyloniern, zu den Ägyptern. Das sagt er zu seinem Volk. Die Eifer haben um ihren Gott und für das Gesetz. Aber nicht nach Erkenntnis. Und mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Also, Salomo, Hauptfigur, stellt Christus dar. Wer ist die zweite Hauptfigur in diesem Büchlein? Die Sulamit. Merken wir schon etwas? Shlomo, Hebräisch, und Shulamit. Das heißt, Sulamit, die zum Frieden gebrachte. Ich fahre weiter. Gemeinde, weiblich, oder Heilskörperschaft, weiblich, oder die zum Frieden gebrachte Seele, weiblich. Was stimmt es von den drei Dingen? Alles. Jeder Mensch, der durch die Gnade Gottes zu Christus, dem großen Salomo, geführt worden ist, ist eine Sulamit, seine Seele. Vorerst wird der Gesamtbestand eines Menschen, wie er in diese Welt im gefallenen Zustand geboren wird, wie bezeichnet. 66 Seelen zogen hinab nach Ägypten mit Jakob. Da war der Mensch oder wurde der Mensch nicht ein lebendig machender Geist, sondern, das ist bei Christus nach der Auferstehung dann der Fall, sondern eine lebendige Seele. Also, jede Seele, die in der Dahingabe der Seele des Heiligen Gottes, sein Blut, das ist seine Seele, Frieden gefunden hat, ist eine Sulamit. So. Und jede Gemeinde in Christo ist eine Sulamit. Es sei die Tochter Zion, die liegt hier natürlich breit vor, als Sulamit gegenüber Christus. Es sei die Gemeinde seines Leibes, denn Christus, unserem Haupt gegenüber, sind wir nicht nur Glieder am Haupte, unserem Haupte Jesus Christus, sondern unserem Haupte sind wir auch weiblich unterworfen. Wie das Weib dem Mann als ihrem Haupt unterworfen ist. Gott ist das Haupt des Christus. Christus ist dem Vater gegenüber weiblich unterworfen. Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist Christus weiblich unterworfen. Paulus führt ja die Gemeinde des Leibes des Christus. Christus zu, einem Mann zu, als eine reine Jungfrau. Stimmt das? Bitte schön, jawohl. Er geht noch weiter in Bezug auf uns, indem er sagt in Epheser 3, dieses Geheimnis, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib, ist groß. Ich aber, Paulus, beziehe dieses große Geheimnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Er beziehe dieses Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus und die Versammlung, die Ekklesia. Also auch wir, für uns ist Christus auch Mann und wir sind auch Weib. Aber auf einer Stufe, wo alles jetzt Geist und Leben ist. Bei Israel ist es noch verhaftet, mit der gegenwärtigen Schöpfung. Findet das kommende tausendjährige Reich schon auf der neuen Erde statt? Oder noch auf dieser, ja, auf der erneuerten Erdoberfläche? Und noch in den gegenwärtigen Himmel sind dann die heiligen Engel tätig, die das tausendjährige Reich bedienen. Wir sind versetzt. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Gott allein erfüllt und beherrscht die wirkliche Unendlichkeit. Und unsere moderne Wissenschaft bestätigt uns heute schriftlich, was die alte Bibel schon längst bezeugt hat, Altes und Neues Testament, dass die gesamte Schöpfung des Weltalls nicht unendlich sein könne, sondern auch dem Raume nach endlich ist. Und sie geben sogar einen Durchmesser an von etwa 3 Billionen Lichtjahren. Auch hier gilt, jedes Ding hat 2 Seiten, nicht? Ja, hier das Hohe Lied hat eine irdisch fleisch- und blutige Seite, nicht? Und dann eine wunderbare geistliche Seite. Und weil wir gerade bei den Tonbändern sind jetzt da, eine feine Sache. Ja, ich bin versucht, weil ich weiß, wir haben so lange Zeit für alles, nicht? Mich noch in Seitentäler zu verlieren. Nun, aber das ist so köstlich. Ich hatte in einer Versammlung gehört, also da waren viele, die haben die Dinge zum ersten Mal gehört, die seien nicht nachgekommen in vieler Beziehung. Und dann durfte ich dann sagen, liebe Geschwister, ihr kennt ja alles jetzt das System der Tonbänder, ja, Kassetten. So. Alles, was ich gesprochen habe, ist jetzt da drin. Stimmt das? Ein Tonband drin. Jawohl. Hat das Tonband alles verstanden, was jetzt drin ist? Aha, allgemeines Gelächter. Überhaupt nichts verstanden. Aber ist es drin? Kann es wieder einmal herausgeholt werden? Nur einmal. Aha. Was jetzt in unser Herzen gelegt wird, ist drin. Ganz sicher. Ob wir es verstanden haben oder nicht, ist drin. Wer kann es wieder herausholen bei uns? Und wer holt es wieder raus nach seiner Verheißung? Der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit an alles erinnern, was da hineingekommen ist. Sind wir dann ein bisschen zufrieden, auch wenn wir es heute noch nicht ganz verstanden haben sollten. Also drin ist es. Und der Heilige Geist lässt Wurzel schlagen und Wachstum geben und Frucht bringen. Die Sulamit, die zum Frieden gebrachte. Dann erscheinen die Töchter Jerusalems. Die waren neidisch auf die Sulamit. Begreiflicherweise umso mehr als, so wie ich überzeugt bin und wir hören werden, warum, die Sulamit war keine Israelitin. Die Sulamit war genau die weibliche Person, die Salomo in seiner Stellung als König Israels unter Gesetz zuletzt hätte nehmen dürfen. Oh, Salomo. Ganz dunkle Angelegenheit. Ja. Es war nämlich keine geringere Tochter als die Tochter
als die Tochter des Pharao. Die Tochter des Pharao.
Hat Salomo die eine Tochter des Pharao geheiratet?
Jawohl.
Und zwar, die wievielte Frau war es, die Tochter des Pharao? Wieso weißt du das so gut? Also, die Tochter des Pharao war die erste, die einzig Geliebte vorerst. Die Tochter des Pharao. Was heißt das, Tochter des Pharao? Die weibliche Seite von der Herrschaft in Ägypten. Von wem stammen die Ägypter ab? Japhet, Sem, Ham, die drei Söhne Noahs nach der Flut, nicht? Wissenschaftlich übereinstimmend. Die ganze Menschheit heute besteht entweder aus Semiten, Hamiten oder Japhetiten. Ägypten ist das Haupt Hams. Ruht da ein Fluch auf Ham und Kanaan? Aha. Maximaler Fluch lastet auf Ham. Also, er nimmt ausgerechnet die Tochter. Wenn er eine Semitin genommen hätte, wäre es nicht so schlimm gewesen. Hätte er eine Japhetitin genommen, dann wäre es nur halb so schlimm gewesen. Und da er gerade eine Hamitin nimmt und dann noch Haupt der Hamiten, eine Tochter des Pharao, also maximale, sagt nichts. Ausgerechnet, die er zuletzt hätte nehmen dürfen, nach seiner Stellung. Sulamit. Wenn jetzt die Töchter Jerusalems neidisch sind auf diese Tochter des Pharao, ist das begreiflich? Erstens konnten sie sagen, der übertritt ja das Gesetz des Mose maximal. Jetzt stelle ich die Frage, warum kam dann da nicht ein Prophet Nathan und hat zum Rechten gesehen? Bitte? Hat Gott an dem, was Salomo alles gemacht hat, Freude gehabt? Ah, sehr gut. Nein. Er hat es nur für gut gefunden, dass es so geschieht, hat aber kein Wohlgefallen daran und der vollkommenen Sache war es noch weniger nicht. Denn wir haben zu unterscheiden zwischen dem guten Willen Gottes, dem wohlgefälligen Willen Gottes und dem vollkommenen Willen Gottes. Hat Gott Wohlgefallen an den Dingen, die im Vorhof geschehen, als die Opfer geschlachtet werden? Aber hat er es für gut gefunden, dass es geschieht? Aha, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber Wohlgefallen hat Gott keines dran. Ne? Merkt mir. Hat Gott Wohlgefallen an Weltkriegen? Ne? Er hat es nur für gut gefunden, dass eine so entgleiste, gottlose Gesellschaft einmal wieder gezüchtigt wird. Darf das so gesagt werden? Deshalb sagt Jesus, es müssen allerdings Kriege sein. Und alles, was Gott genehmigt, nur unter der Herzenshaltung, immer gedenkt er es gut zu machen. Bei allem Bösen, das er zur Durchführung genehmigt. So steht geschrieben. Hier zurück. Die Töchter Zions, ja, das sind ja die, die er hätte nehmen können. Hätte er Salomo nur eine nehmen dürfen? Nein. Wie viele Frauen hat denn David gehabt? Der Mann nach dem Herzen Gottes, weißt du wie viel?
Von Hebron her 7 und dann von Jerusalem weiß ich nicht
mehr. Also, stimmt das mit den dunklen Angelegenheiten? Aha. Dadurch sind die betreffenden Herrschaften aber nicht gerechtfertigt, etwa. Weder Salomo noch David noch irgendjemand. Hm? Also, auf dem Tonband ist es denn. Ja, die Töchter von den Töchtern Salomos werden noch allerlei hören. Dann erscheinen seine Genossen, die Genossen Salomos. Ach so. Was bedeuten die Töchter Salomos? Was bedeuten die? Nicht? Wir haben gesehen, Salomo stellt Christus dar, die Sulamit
Geschöpfe und Heilskörperschaften, die zu Christus gebracht sind. Was stellen die Töchter dar? Das sind alle die hochheiligen Körperschaften im Universum. Nicht? Christus ist der Gott, nicht? Und wir sind mit ihm zur Herrschaft bestimmt. Die Töchter Jerusalem stellen Körperschaften dar, auch Christus untergeordnet. Das sind die heiligen Engel, mit denen er als der Heilige Gottes ohne weiteres in erster Linie Gemeinschaft pflegen kann. Bitte. Das sind die heiligen Wesen im Weltall, mit denen Christus nach dem Gesetz ohne weiteres innigste Gemeinschaft pflegen könnte. Töchter Zions. Und die Läster mal beiseite. Und holt diejenige, die er zuletzt hätte holen dürfen. Merkt jemand schon, was für eine Sorte von Heiligen hat denn Christus Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt, um sich in Liebe mit ihnen zu vereinigen? Was für eine Sorte? Die elendesten, die unheiligsten, die größten Sünder. Stimmt da die Linienführung überein zwischen Salomo? Hat Christus auch mit der Körperschaft verbunden, mit der er sich nach dem Gesetz zuletzt hätte verbinden dürfen? Bitte. Und das ist nur möglich geworden. Gott hat in Christo das dem Gesetz Unmögliche, dass ein Heiliger mit einem Unheiligen Gemeinschaft haben kann. Dass der Allerheiligste mit dem größten Sünder eins werden kann. Das ist dem Gesetz unmöglich. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Aber was hat ihm Gott das gekostet? Nicht? Gethsemane, Golgatha und seine Seele als Lösegeld aushändigen zu lassen in die Gewalt Satans. Ich will es gerade mal prompt sagen. Und Satan hatte sich vorher mit einem Schwur verpflichtet, wenn deine Seele in meine Gewalt gegeben ist, dann verzichte ich auf alle meine Rechtsansprüche, die Gott mir gegeben hat in dieser Schöpfung. Und also ist es geschehen. Lösegeld wurde ausgehändigt, die Rechtslage ist ganz klar neu. So, ich darf hier nicht stehen bleiben. Die Töchter Jerusalem, heilige Körperschaften. Dann kommen die Genossen Salomos. Das sind die geistlichen Mitarbeiter Jesu Christi, die geistlichen Leiter anderer Heilskörperschaften in Christo. Fünftens erscheinen Wächter in Zion. Was leisten sich diese Wächter? Nur schnell ein Blick voraus in die Geschehnisse da im Lied der Lieder. Die zum Frieden gebrachte sucht ihren Geliebten in den Nächten. Kann es in unserem Leben auch mal dunkel werden. Und wir suchen das Angesicht Jesu und finden es nicht in den Nächten. Ich suchte meinen Geliebten in den Nächten und ich fand ihn nicht. Klar. Gibt es so etwas? Aha. Da fanden mich die Wächter in Jerusalem. Und? Was machen die? Trösten die Suchende. Die schlugen mich. Was fällt dir ein, da in der Nacht so herumzulaufen, nicht? Werden geschlagen. Wen stellen denn die Wächter da? Ganz klar wieder. Ein Wächter vom Himmel kam, nicht? Und schaute zum Rechten im Buche Daniel. Das sind die heiligen Engel, die darüber wachen, ob alles ganz genau nach den Buchstaben ihrer Verfügung und des Gesetzes eingehalten wird. Und wenn wir dann, ja, jetzt wie die glückliche Seele der Sulamit, innerlich von der Liebe des Christus ergriffen sind und ihn suchen und uns alles andere gar nicht mehr kümmert, besonders in den Nächten, irren wir umher. Und suchen ihn, suchen den, den unsere Seele liebt. So. Ja. Jetzt kommen die Wächter, haben die Verständnis für die Liebe Christi. Aha. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, weiß aber nicht von Liebe und Barmherzigkeit, sondern verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Weiß nichts Besseres, als dort noch zu schlagen, wo Liebe, wo Liebende sich suchen, um sich zu finden. Die Wächter, dann kommen noch die Helden Salomos. Die Glaubenshelden, gibt es solche? War der Saul von Tarsus zu einem Held Gottes geworden? Die Helden, auch unter den Engeln, heilige Engel, nämlich solche, die schon im Evangelium der Gnade auch auserwählte Engel. Die Helden Salomos. Und zuletzt erscheint ein Persönchen. Wir haben noch eine kleine Schwester. Eine kleine Schwester. Von der sagen wir jetzt mal gar nichts. Also eine ganz dunkle Angelegenheit, wieder umso wunderbarer. Dann. So, jetzt haben wir, sind uns die Personen vorgestellt worden von dieser Theatervorführung. Theatervorführung. Darf man so reden? Wissen wir, ich frage mal so, sind wir alle überzeugt, dass wir, jeder Einzelne von uns, als Schauspieler Gottes auf die Bühne Gottes gestellt, unsere persönliche Rolle genau studiert haben und auf der Bühne, auf die Gott uns gestellt hat, genau wiedergeben. Unsere Rolle tadellos. Sodass die Zuschauer und Zuhörer vergessen, dass sie im Theaterraum sitzen. Paulus, wir sind ein Theatron, ein Schauspiel, Deutsch. Griechisch, wir sind ein Theatron. Und zwar auf die Bühne Gottes gestellt, auf unserer Erde. Wer sind die Zuschauer? Wie fährt er weiter? Wir sind dem Kosmos von Gott ein Theater, dem Weltall. Vor Engeln schauen die uns zu. Und Menschen schauen die uns frommen auch zu.
Bitte Kassette wenden.
Vor Engeln schauen die uns zu. Und Menschen schauen die uns frommen auch zu. Unsere Zuschauer wissen nicht selten besser, wie wir Schauspieler uns zu benehmen hätten. Die Ungläubigen wissen in der Regel besser, wie ein Gläubiger sich zu benehmen hätte. Bitte, gibt es im Theater ein Parterre, ein Erdgeschoss? Parterre. Gibt es Ränge? In Zürich, Opernhaus, 1, 2, 3 Ränge. Gibt es einen dritten Himmel? Wie? Ja, Paulus war im dritten Himmel, im Originalparadies. Aha. Das sind die Ränge von Engeln, die uns zuschauen, wie wir. Was für eine Rolle sollen wir denn spielen? Wen sollen denn wir darstellen? Daniel? Also du musst sowieso mal den Daniel darstellen, nicht wahr? Wen sollen wir denn darstellen? Jeder auf seine Weise Jesus Christus. Stimmt's? Nicht mehr soll man den Arthur Moon sehen auf der Bühne, sondern den Herrn Jesus. Und der will ich auch nicht. Aha. Ich wage zu sagen, im Blick auf mich, da beschämen uns die weltlichen Schauspieler, inwiefern? Die Studie angenommen hat einer Wallenstein darzustellen, nicht? Dann studiert er die Geschichte Wallensteins, sein persönliches Benehmen, die ganze geografische Angelegenheit, die ganze militärische Macht und alles, sein Gewand und sein Minenspiel und alles, nicht?
Machen wir das auch?
Sehen wir uns das Leben Jesu ganz genau an, seine Haltung, seine Rede, sein Schweigen, seine Kleidung, seine Herkunft, seine Herrschaft. Darf ich noch einmal sagen, weltliche Schauspieler beschämen uns. In ihrer Arbeit und ihrer Treue auf der Bühne das Beste zu bieten, was Menschen möglich ist. Jawohl. Also die kleine Schwester. In allem sind die Dinge auf der höchsten Ebene Schattenrisse, Modelle dafür Christus, und weil wir die Gnade haben, Glieder am Leib des Christus zu sein, sind wir hier dargestellt, auch durch Salomo oder bei der Sulamit in Bezug auf Salomo. Ich schließe heute Morgen mit allgemeinen Hinweisen, Zeugnissen, um was es hier in diesem Büchlein geht. Die Personen dieses Schauspiels Gottes haben wir jetzt etwas kennengelernt. Im Lied der Lieder finden wir das Zwiegespräch von Gottes Menschen, die in der Liebe vollendet sind. Sind wir nicht, liebe Geschwister, von Haus aus in Sachen Liebe unbeholfen und beklemmt, wenn wir uns da in Sachen Liebe irgendwie ausdrücken sollten? Salomo sowieso nicht und die Sulamit auch nicht. Die sind in keiner Weise in Verlegenheit. Ein Zwiegespräch von Gottes Menschen, die in der Liebe Gottes vollendet sind. Können wir da etwas lernen? Es handelt sich um die heilige Glut der Gottesliebe. Brennend, brünstig, berückend, zärtlich, voller Spannung, voller Dramatik und Romantik. Kann man noch viel mehr sagen. Genau alles vorhanden, nach was sich ein Geschöpf Gottes sehnt. Nicht weniger. Brennend, brünstig, lesen wir, seid brünstig im Geiste. Steht so geschrieben? Aha. Im Geiste. Weiter, im hohen Lied finden wir die unbeschwerte, unbekümmerte Ausdrucksweise in geistlicher, göttlich gewählter Sprache. Sich menschlicher Gegebenheiten bedienen, um die wunderbarsten geistlichen Gotteswerte in sich bergen, denen offenbaren zu können, die glauben. Bei Jesus gilt, in Fleischgestalt wohnt die Fülle der Gottheit, der Liebe Gottes in ihm. Weiter, das Lied der Lieder ist an Poesie und Lieblichkeit nicht zu übertreffen. Und nochmal weiter. Gleichzeitig aber birgt es in sich tiefste Erkenntnis Gottes und Christi in verschlüsselter Sprache. Im Hohen Lied finden wir Antworten auf die letzten Fragen, die sonst nirgends beantwortet werden, als nur im Hohen Lied. So dann finden wir im Lied der Lieder wunderbare prophetische Lichtblicke und Streiflichter. Das Lied der Lieder vom Architekten Alten Testamentes, Salomo, gibt uns die Einzelheiten bekannt, die der Architekt im Neuen Testament, Paulus, nur ganz kurz mit Namen nennen kann. Abschließend schlagen wir 1. Korinther 13 auf. Die drei letzten Verse von Kapitel 12, 29, 30, sind alles Propheten, sind alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Was liegt in diesen wiederholten Fragestellungen? Die Antwort, die verstärkte Antwort, nein. Wenn es normaler ist, was Reden in Zungen oder Sprachen betrifft, wenn alle reden, dann stimmt es nicht, ne? In Zungen. Und in der Versammlung soll man lieber 5 Worte mit dem Verstande im Glauben reden, als 10.000 in Zungen, schreibt Paulus. Nur das schnell andeuten, aber jetzt. Eifert aber um die größeren Gnadengaben, gibt es noch Unterschiede. Und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Bruder Knoch übersetzt dieses Wort tadellos, nämlich: und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Sind Gnadengaben und Geistesgaben, ist das das Maximum, was Gott zu vergeben hat? Nein. Lesen wir, was von den wunderbaren Dingen einmal noch vergehen wird. Vers 8. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Prophezeiungen, die werden weggetan werden. Zweitens. Seien es Zungen. Seien es Sprachen oder Zungen. Was geschieht? Sie werden aufhören. Sei es Wissen, nicht Erkenntnis. Erkenntnis ist eine Funktion der Liebe. Die hört nie auf. Aber Epignosis, Erkenntnis, hört nie auf. Aber Gnosis, Wissen, nur Kennen, das hört auf. Das sind die drei Dinge, die vergehen werden. Aber jetzt, und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Und jetzt kommt 1. Korinther 13, die Liebe. Die Liebe Gottes. Und das Lied der Lieder, haben wir am Anfang heute gelernt, bildet unter allen Liedern, die Gott kennt, nach dem Heiligen Geist, das Überragende aller übrigen Lieder. Und von dem wird geraten, das Ja nicht zu lesen. Furchtbar, furchtbar. Aber zu was sind wir alles fähig? Jetzt greifen wir heraus 1. Korinther 13, wenn ich in Sprachen oder Zungen der Menschen und der Engel rede, nicht redete. Hier spricht der Geist Gottes, der Geist Christi. Kann Christus in Sprachen der Engel und der Menschen reden? Aha. Wenn ich in Sprachen der Engel und der Menschen rede, aber nicht Liebe habe, was bin ich dann? Ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel? Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß Christus alle Geheimnisse? Alle Geheimnisse weiß. Und allen Glauben habe, hat Christus allen Glauben. Jawohl. Aber, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. So bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung austeilen werde, meinen Leib hingebe, hat Christus das gemacht. Jawohl. Aber es wäre nicht aus Liebe geschehen, aus dieser wunderbaren Liebe. Zuerst sagt er von sich, dann wäre ich nichts. Gott. Und jetzt, wenn ich alles täte, mich opferte und so weiter, und vollbringe, was ich vollbringe, aber es wäre nicht aus Liebe geschehen, dann wäre es nichts nütze denen, für die ich mich opfern will. Wäre es nichts nütze. Dass die Liebe langmütig ist, nicht groß tut, sich nicht aufbläht, sich nicht unanständig benimmt, nicht das Ihrige sucht, wunderbar. Und jetzt das eine Wort, sie lässt sich nicht erbittern. Stellen wir uns die Frage vor die Frage, hätte unser Gott Gelegenheit und Grund genug, wenn er in seine Schöpfung hineinblickt, sich erbittern zu lassen. Aber seine Gottesliebe kann das nicht, sonst wäre sie nicht Liebe. Diese Liebe Gottes lässt sich nicht erbittern. Ja, was macht sie denn, anstatt sich erbittern zu lassen? Sie liebt weiter. Sie liebt weiter und rechnet Böses nicht zu.
Halleluja!
Endlich mal. Klare Posaune. Klare Posaune. Warum? Wir Gläubigen glauben das noch lange nicht. Warum? Wir sind im Vorhof und hören das Gesetz, das sagt genau das Gegenteil. Das rechnet jede Kleinste und wenn es nur einen Buchstaben geht, der Verfehlung nach zu. Stimmt's? Rechnen Heilige Gottes, fromme Menschen, gläubige Menschen Böses auch zu. Warum sagt er jetzt ja? Ja, stimmt's? Ist bei uns so bös? Ja. Sind wir so wenig verwandelt in das Bild dessen, ne? Dessen Liebe Böses nicht zurechnen kann. Unmöglich. Warum? Weil diese Gottesliebe auf Golgatha eine Rechtsgrundlage geschaffen hat, mit dem ganzen Sündenbuß deiner ganzen Schöpfung so gründlich abgeschlossen, bilanzfähige Rechnung, Ausgleich geschaffen, dass Gott ungerecht wäre, wenn er noch Böses zu, wenn er Böses zurechnen würde. Da einer, schreibt Paulus, Jesus Christus, einer, einziger, für alle gestorben ist, jetzt kommt die geistliche Schlussfolgerung, also göttliche Orientierung, also sind alle gestorben. Hat Gott dann dem Gesetz Recht gegeben, dass Seele sündigt, muss sterben. Wenn er in Christo alle schon hat sterben lassen. Jawohl. Gott hat in Christo das Gesetz so wunderbar bestätigt und erfüllt, dass diese göttliche Erfüllung und Bestätigung des Gesetzes gleichzeitig das endgültige Ende jeden Rechtsanspruchs des Gesetzes bedeutet. Stellt das Gesetz Forderungen? Was für Forderungen stellt die Liebe Gottes? Sollte er, Gott, uns in ihm, in Christo, nicht alles schenken? Ja, ich wiederhole. Ich übergebe meiner lieben Frau ein wunderbares Geschenk. Sie strahlt. Sage, liebe Hilda, da endlich hast du, was du dir längst gewünscht hast. Aber gell, liebe Hilda, natürlich nur unter der Bedingung. Wie viel ist dann das schönste Geschenk wert? Ist da noch ein Geschenk? Aha. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Die Liebe schenkt alles. So. Ein zweiter Zeuge, die Liebe, Gott, rechnet Böses nicht zu, weil er abgerechnet hat auf Golgatha. Rechnen heilige Engel Böses noch zu? Rechnen Menschen Böses zu? Ja. Sind dann die Gedanken unseres himmlischen Vaters ganz anders als unsere frommen Gedanken? Genau Gegenteil. Und zwar am intimsten Punkt in Sachen Liebe. Am intimsten Punkt. Und da wir von Gott den Dienst der Versöhnung anvertraut bekommen haben, weil Gott in Christo das All mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, ihnen in der ganzen Welt, den Kosmos, das Weltall mit sich versöhnt haben, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Haben wir eine zweite Zeugen? Wem allen hat ihnen, hat Gott ihre Übertretungen nicht zugerechnet? Gibt es ein einziges Wesen in der Schöpfung, dem Gott Böses zurechnet? Langsam mit der Antwort. Ich empfehle, ja. Wer ist zuerst einmal ganz stille werden? Ja. Und dann nichts mehr wissen. Und dann hören. Und dann anbeten. Halleluja. Halleluja. Amen. Ich will es mindestens so gut können wie der da. Im Lied der Lieder von Salomo finden sich die Einzelheiten, die Details zu 1. Korinther 13. Durfte schon darauf hinweisen. Dem Apostel Paulus ist es nur gegeben und erlaubt, die gewaltigen Gottesherrlichkeiten in maximaler Kürze nur zu nennen. Woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus erkennen könnt, wie ich euch eben kurz geschrieben habe. Der Chefarchitekt hat nicht mehr Zeit, um sich um Detailpläne zu kümmern, die Dachrinne noch eins zu eins aufzuzeichnen und dergleichen Dinge. Da sind Spezialisten da. Das heißt, dem Apostel Paulus ist es gegeben, das Wort Gottes, welches ohne seinen Beitrag schon vorhanden ist, es zu ergänzen, zu vollenden sogar. Wenn die Rede ist von einer Ergänzung, setzt das was voraus. Dass eine Masse da ist, die der Ergänzung bedarf. Also wenn man meint, wir, die Glieder am Leibe des Christus sein dürfen, hätte nur noch bei Paulus zu lesen. Dann sind wir weit daneben. Weit daneben. Eine Ergänzung ohne die Masse, die sie ergänzt, ist nichts wert. Und die Masse ohne die Ergänzung auch nicht. Im Hohen Lied, im Lied der Lieder, haben wir die Einzelheiten. Wenn ich den Paulus fragen dürfte, warum machst du alles so kurz? Ich möchte mehr wissen, ich möchte die Dinge verstehen, in den Zusammenhängen, in den Einzelheiten. Dann sagte er, mein Lieber, freut mich, aber bitte, da steht alles. Alle Einzelheiten, um die du jetzt bittest. Nicht? Wir haben meine Mitarbeiter in der ganzen übrigen Bibel bedient. Nicht? Lies überall nach, dann findest du alle Einzelheiten. Ich darf nur die hauptkurzen Striche zeichnen, die den Blick aufs Ganze und das Abschließende betrifft. Und meinen kurzen Strichen haben sich alle anderen Pläne der Mitarbeiter, also der Propheten und der Apostel, unter und einzuordnen. Das ist die Sache da. Das Hohe Lied, das Lied der Lieder, beginnt mit der intimsten, innigsten persönlichen Liebe. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes und endet in der herrlichen Freiheit einer ganzen Schöpfung. Das eine, was ich auch schon andeuten durfte und hier nochmal nur als Hinweis aussprechen darf, Hohelied, Lied der Lieder. Überragendstes Lied heißt das, das Gott kennt. Versetzt uns ins Paradies des Lustgartens des Herzens Gottes. Das ist schön. Das fehlt den Gläubigen hier. Genau das. In Psalm 72, Vers 8 dürfen wir lesen. Des Tages wird Jehova seine Güte entbieten. Dürfen wir das heute erleben bis zu dieser Stunde. Und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Wie heißt sein Lied? Sein Lied. Das Überragendste kann es nur sein, das Lied der Lieder von Salomo. Und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Also was machen wir nachts, wenn wir nicht schlafen können, für dummes Zeug da drin? Ne? Wälzen wir uns von einer Seite auf die andere mit Sorgen und Quälen und weiß was, anstatt sein Lied zu hören, sein Lied wird bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens in der Nacht. Und die Liebe sucht ihn und die Liebe sucht uns in den Nächten, in Zeiten der Finsternis, trotz Schlägen und Verwundung durch heilige Wächter. So, und jetzt ran. Erstes Kapitel, Vers 1 haben wir schon etwas näher angesehen, das Lied der Lieder von Salomo. Wir haben die Personen betrachten dürfen, die hier erscheinen, in dieser großen Schaudarstellung Gottes. Sie darf den Reigen der Zwiesprache eröffnen. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich dem Geruch sind deine Salben. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name.
sagt sie, die Sulamit, die zum Frieden gebrachte, zu ihm, dem Friedefürsten. Darum lieben dich die Jungfrauen. Ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Sie fährt dann weiter, richtet sich an die neidisch auf sie blickenden Töchter Zions und sagt: Ich bin schwarz, aber anmutig. Ich bin schwarz wie die Zelte Kedars, aber anmutig wie die Zeltbehänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, Elberfelder her, Hebräisch, seht mich nicht an, weil ich ganz schwarz bin. Weil ich schwarz, schwarz bin, so heißt es im Hebräischen, zweimal schwarz. Hast du ein Neger nichts dagegen? Weil die Sonne mich verbrannt hat. Aha. Durch die Strahlkraft der Sonne ist sie ganz schwarz geworden. Meiner Mutter Söhne zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Jetzt wendet sie sich wieder ganz persönlich mit einer ganz heiklen Frage an ihn. Ich wiederhole, wer ist die Sulamit? Jede einzelne zum Frieden gebrachte Seele. Erstens. Jede einzelne Heilskörperschaft. Es sei die Tochter Zion, die dann Braut und Weib wird. Es sei die Gemeinde des Leibes des Christus, Mann und Weib. Als eine reine Jungfrau, einem Manne zugeführt sind wir. Jede Heilskörperschaft in der ganzen Schöpfung, eine nach der anderen, die zu Christus als dem Friedefürsten gebracht worden sind, sind eine Sulamit. Und wir, die wir alles der Gnade Gottes verdanken, und Erstlinge sein dürfen und auserwählt sein dürfen, schon vor Grundlegung der Welt, weil wir die erbarmungswürdigsten aller Geschöpfe waren in den Augen Gottes, als er sich vor Grundlegung der Welt in seiner kommenden Schöpfung umgeschaut hat. Da hat er auch den gesehen, hat gesagt, ja, schon wieder einer. Um den komme ich nicht herum. Heikle Frage. Sage mir an, du, den meine Seele liebt. Wo weidest du? Wo lässest du lagern am Mittag? Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte, eine Verhüllte sein bei den Herden deiner Genossen? Er antwortet zum ersten Mal: Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, Spieglein, Spieglein an der Wand, er ist die Schönste im ganzen Land. Ja, bitte, das sind so Märchen. Und was da dahinter steckt? Schneewittchen hinter den sieben Bergen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Finden wir alles da genau. Nur nebenbei. Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. So. Einmal bis hierher, ungefähr die Hälfte vom ersten Kapitel. Jetzt das Einzelne. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Wir fragen die Schrift, haben wir gehört. 1. Petrus 5, und jetzt betrachten wir eine Stufenfolge, aus der wir ersehen können, dass es ein irdisches, menschliches Küssen gibt und wie es immer geistlicher wird, bis das Wunderbarste erscheint. 1. Petrus 5, Vers 14. Also ganz am Ende des 1. Petrusbriefes, oder fast am Ende. Halt. Habe ich es richtig gelesen? 1. Petrus 5, 14. Nein. Entschuldigung. Ha. Kein Wunder, wenn ich bei Jakobus lese. letzter Vers, eben ja. Grüßet einander mit dem Kuss der Gottesliebe. Friede euch allen, die ihr in Christo seid. Schade, dass wir nicht Griechisch können. Dass dieses Wort in Griechisch ist ganz großartig. Aspasaste alelus en agape teu. Ein ganz wunderbarer Ausspruch hier bei Petrus. Grüßet einander mit dem Kuss der Gottesliebe, der Agape. En philemati agapes. Dann Psalm 2, Vers 12. Küsset den Sohn. Ist das schon mehr, als wenn wir einander küssen. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die ihm vertrauen. Stimmt's? Ja. Küsset den Sohn. Jetzt können wir fragen, ja, wie geht das zu? Wie geht das zu? Wir werden bald verstehen. Dann ein wunderbares Psalmwort. Das haben wir in Psalm 85. Im Psalm 85, Vers 10. Vers 9, fürwahr, nahe ist seine Rettung denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohne in unserem Lande. Güte und Wahrheit oder Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Das heißt, wenn der Herr uns begegnen würde, nur nach der nackten Wahrheit, wie wir das vor ihm erfunden werden, dann wehe er uns. Dann sind wir verloren. Aber weil seine Wahrheit
geküsst ist von der Gnade. Gnade und Wahrheit haben sich geküsst, das heißt, die absolute Wahrheit Gottes über unser Leben, ja, bleib mal bei uns, nicht? Ist nicht nur untrennlich verbunden mit der Gnade Gottes, nicht? Sondern die zwei Dinge haben sich geküsst. Nicht? Das heißt, die sind in der Liebe Gottes unlösbar miteinander verbunden, verwoben. Gerechtigkeit jetzt und Friede haben sich geküsst. Also Wahrheit und Gerechtigkeit allein, oh weh. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Und deshalb ist es möglich, dass genau in dem Zustand, wie wir vor ihm erscheinen, zum ersten Mal schwarz, schwarz, vom Scheitel bis zur Sohle, Finsternis, im nächsten Augenblick sind wir Licht. Als Ungerechte, Gesetzlose, im nächsten Augenblick besitzen wir die göttliche Gerechtigkeit, sind wir Gerechtigkeit Gottes. Weil Gerechtigkeit und Friede Salomo sich geküsst haben. Salomo und Sulamit. Merken wir etwas? Genau dargestellt durch die zwei Personen. Jetzt kommt das, die höchste Stufe. Finden wir wieder im Hohenlied. Oder halt in den Sprüchen Salomos, nämlich Sprüche 24, 26. Sprüche 24, Vers 26, sehr kurz wie Paulus, Salomo. Die Lippen küssen. Bitte, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Die Lippen küsst, wer richtige Antwort gibt. Wenn uns eine brennende Herzensfrage umtreibt, maximal beschäftigt, wären wir dann froh um eine treffende Antwort, die dann wirklich eine helfende Antwort wäre. Ich denke, wir alle hier durften schon erleben, dass wir in Herzensfragen, Problemen unerwarteterweise in einer Bibelstelle beim Lesen oder in einer Predigt, beim Hören des Wortes Gottes, plötzlich eine Antwort bekamen, waren wir glückselig und haben nicht gemerkt, dass der Herr uns geküsst hat.
Fortgang auf Kassette 3.